Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Sirenen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew heulen wieder. Und zwar häufiger und länger als ohnehin schon. Seit Wochenbeginn fliegt Russland einige der schwersten Luftangriffe seit Beginn des Ukraine-Kriegs. Die ukrainische Luftabwehr arbeitet hart, trotzdem sterben in Kiew Menschen und die Infrastruktur dort leidet.
Eine große Konsequenz natürlich ist, dass es Russland geschafft hat, wieder die Energieinfrastruktur des Landes zu beschädigen, um den Menschen wieder einen sehr harten Herbst und Winter zu bescheren.
Der akute Auslöser für die schweren Angriffe dürfte klar sein. Seit Wochen schon stoßen ukrainische Truppen jetzt immer weiter auf russisches Gebiet vor. Russland kann der Invasion von Kursk anscheinend wenig entgegensetzen. Und trotzdem, an der Hauptfront in der Ostukraine hat das bisher wenig verändert. Wenn es so weitergeht wie bisher, wird die russische Armee dort bald durchbrechen.
Und es gibt Beobachter, die halten einen möglichen Fall Pokrowsk für absolut fatal für die Ukraine, weil wir uns da schon an der dritten Verteidigungslinie der Ukraine befinden.
Wir sprechen heute darüber, was die Ukraine mit ihrem Vorstoß nach Russland eigentlich erreichen will. Und darüber, wie groß die Gefahr ist, dass die ukrainische Strategie nach hinten losgeht. Rund 3 Wochen ist es jetzt her, dass wir den ersten und bisher letzten Podcast gemacht haben zum ukrainischen Einmarsch in Russland. Und über den Satz muss man immer zweimal nachdenken. Florian Niederndorfer aus der Standard-Außenpolitik-Redaktion. 3 Wochen später wird noch immer in Kursk gekämpft. Wie ist denn da jetzt der aktuelle Stand?
Das Ding ist, lieber Tobias, dass man so ganz genau nicht weiß. Es herrscht weitgehend eine Nachrichtensperre. Wir haben kaum Berichte von unabhängigen Journalistinnen und Journalisten. Ein CNN-Team war letzte Woche, glaube ich mal, in der Nähe von Sucha. Das ist die Grenzstadt zwischen der Ukraine und Russland und hat dort gefilmt.
This was never in Putin's plan, but still... Into Russia we cross with Ukrainian forces moving forwards.
А тебе не знаю, чим це кончиться. Хоча б та говорим за Росію, щоб ми мирно жили.
Pause a moment in these open fields and remember this is the Cold War superpower. Unguarded, open and never expecting when Russian President Vladimir Putin launched his war of choice 2 years ago to be invaded back.
Wir wissen zum Teil etwas über die Ausdehnung der ukrainischen Truppen jetzt auf russischem Gebiet. Das ist zum Teil 30 Kilometer tief, also nördlich der Grenze und ungefähr 60 Kilometer breit. Das ist schon ziemlich viel. Es sind insgesamt ungefähr 1200 Quadratkilometer, hört man, weil dieser Bereich, wo die ukrainischen Truppen jetzt sind, natürlich nicht abgegrenzt ist, sondern sich entlang von Straßen zum Beispiel befindet oder an Flussufern.
Sehr dynamisch ist.
Sehr dynamisch. Ungefähr 100 Ortschaften sollen die ukrainischen Truppen mittlerweile auch unter ihre Kontrolle gebracht haben in Russland, was natürlich nach 2,5 Jahren russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sensationell klingt. Ganz genau weiß man es nicht. Es wird nach wie vor gekämpft an einigen Punkten dieser Besatzungszone. Es gibt Videos von russischen Fahnen, die von Amtsgebäuden gerissen werden. Es ist sehr, sehr viel Propagandaaufwand da im Moment zugange, vor allem von ukrainischer Seite in diesem Fall.
Ja. Aber ich meine, was sich ja ohne Spekulation sagen lässt, ist, dass diese Truppen noch dort sind, die ukrainischen Truppen in Russland. Und diese Tatsache alleine wirft ja schon ganz viele Fragen auf. Wie kann das sein, dass eines der mächtigsten Militärs der Welt, die russische Armee, das nicht schafft, die Truppen eines verhältnismäßig kleinen Landes, das seit mehr als 2 Jahren militärisch unter Druck gesetzt wird, aus dem eigenen Land wieder rauszuwerfen?
Es ist tatsächlich so, dass die Ukraine, als sie die Grenze überschritten hat, in den Morgenstunden des 6. August auf recht wenig Widerstand getroffen ist zu Beginn. Es war alles eine Finte zu Beginn. Die Ukraine hat suggeriert, man bereite sich auf einen russischen Vorstoß in die andere Richtung vor, hat deshalb Truppen in der Nähe der Stadt Sumy konzentriert. Und diese Truppen sind dann zu Beginn jene Truppen gewesen, die die Grenze Richtung Russland überschritten haben. Das heißt, die Ukraine hat wahnsinnig gut diesen ganzen Plan geheim gehalten. Es gibt allerdings auch Berichte, dass der russische Geheimdienst sehr wohl gewarnt hat, die Armee und Armeechef Gerasimov, aber diese Warnungen dürften ignoriert worden sein oder zumindest nicht genug ernst genommen worden sein. An der Grenze waren vor allem schwach trainierte und schwach bewaffnete Truppen des Innenministeriums, des Geheimdienstes, Wehrpflichtige und auch ein paar tschetschenische Spezialkräfte, die alle konnten diesen Vormarsch bisher nicht stoppen. Die Ukraine hat versucht, durch die Sprengung von Brücken über den Fluss Sejm russische Einheiten quasi einzusperren hinter diesem Fluss. Das ist ja bisher relativ gut gelungen. Mhm. Bisher wirkt es auf mich so, als würde Moskau jetzt auch nicht mit dem letzten Druck gegen diese Invasion vorgehen. Entweder sie planen da etwas, was wir bisher nicht wissen, oder es gelingt ihnen einfach nicht.
Wie hat man denn in Russland reagiert auf diesen Einmarsch? Jetzt dreht sich diese ganze Situation um. Die Menschen in dieser Grenzregion merken, wie es ist, wenn ein anderes Land auf das eigene Staatsgebiet einmarschiert. Das muss ja allein schon für die russische Politik eine Brüskierung und eine Niederlage sein, oder?
Ja, das würde man in demokratischen Staaten bestimmt so sehen. In einem faschistoiden Staat wie Russland spielt das offensichtlich gar keine Rolle. Es scheint so, als wäre das dem Regime in Moskau bisher, auf Österreichisch gesagt, eher wurscht, was dort im Süden bei Kursk passiert, solange die Strategie Donbass First, so hat es ein Analyst bezeichnet, zuerst den Donbass zu erobern, solange das irgendwie nach Plan läuft. Und danach sieht es im Moment aus. Es gibt im Moment keinerlei Hoffnung auf irgendeine Aufstandsbewegung der russischen Bevölkerung gegen das Putin-Regime. Selbst wenn Putin dessen Versprechen, das er seinem Volk gibt, nämlich ich sorge für Sicherheit, was natürlich längst eine Chimäre ist, aber wenn das jetzt so offensichtlich gebrochen wird, ist es einem Regime, das die Medien kontrolliert, das keinerlei Widerspruch duldet, offenbar egal. Ein großer Unterschied zwischen der Kriegsführung Russlands in der Ukraine, wo es zu Massakern, zu Vergewaltigungen, zu Angriffen auf die Zivilbevölkerung, zu massiven Schlägen gegen die Energieversorgung, die ja dann letztlich auch die Zivilbevölkerung trifft, kommt, ist, dass die Ukraine natürlich ihre westlichen Partner jetzt nicht brüskieren darf, indem sie zum Beispiel Wohnhäuser absichtlich beschießt, indem sie Zivilisten, Zivilistinnen umbringt, so wie es Russland in der Ukraine macht. Das kann die Ukraine natürlich nicht machen. Das wird jetzt auch nicht ihr Ziel und Zweck sein, dieser Invasion. Aber das ist ein ganz großer Unterschied, dass die Ukraine natürlich ihre westlichen Partner zwar mit Erfolgen versorgen muss eigentlich, weil sie ja von der Hilfe des Westens abhängig ist, nach wie vor finanziell, militärisch, diplomatisch, aber das Völkerrecht einhalten muss. Das heißt, auch weil es hin und wieder gemutmaßt wird, dieses AKW, das Atomkraftwerk in Kursk, könnte ein Ziel der ukrainischen Invasionstruppen sein. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Ukraine das AKW nicht tangieren wird, weil das im Westen einfach gar nicht gut ankäme, wenn die Ukraine jetzt ein Atomkraftwerk in Russland auch nur irgendwie angreift. Der IAEA-Chef Rafael Grossi war vor einigen Tagen in Kursk auf Visite und da war dann medienwirksam ein Luftalarm. Russland hat einfach ganz starke Möglichkeiten, seine eigene Bevölkerung und die restliche Welt zum Nahen zu halten.
Was man, glaube ich, schon halbwegs einschätzen kann, wenn ich so die Berichterstattung verfolge, ist, dass eines dieser großen Ziele, der vermeintlichen Ziele dieser Invasion von ukrainischen Truppen in Russland bisher nicht erreicht worden ist. Für mich war es nachvollziehbar, dass damit so quasi russische Truppen von der Hauptfront in der Ukraine quasi abgezogen werden sollten, dass die quasi zurück nach Russland müssen, um das zu verteidigen. Bisher ist das nicht passiert, oder?
Das ist bisher nicht in dem Ausmaß passiert, dem man sich wahrscheinlich erwarten würde, wenn das eigene Land von einer Invasion betroffen ist. Wir wissen, dass ganz geringe Teile bisher von der Hauptachse der russischen Angriffsoperationen bei Pokrovsk abgezogen wurden, aber Russland hat nach wie vor genügend Truppen, um dort im Donbass wirklich beträchtlichen Schaden anzurichten und die Ukraine tatsächlich fundamental zu bedrohen. Im Moment ist dieser Zweck, den wir so interpretieren, wir wissen natürlich nicht genau, was der Zweck der Kursker Operation ist. Einer könnte eben tatsächlich sein, den Druck, den Russland im Moment im Donbass ausübt, etwas zu verringern. Dieses Ziel ist bisher nicht wirklich erreicht worden. Ein anderer Zweck könnte sein, eine Art Faustpfand zu generieren, den die Ukraine dann in späteren Verhandlungen mit Russland in der Hand hat, um zum Beispiel das Kursker Gebiet gegen ein Gebiet in der Ukraine einzutauschen. Auch das ist nur eine Interpretation von uns und von anderen Beobachtern und Beobachterinnen. Auch dieses Argument scheint mir im Moment nicht schlüssig, weil es keinerlei Anzeichen auf Verhandlungen gibt. Der russische Machthaber Putin hat bisher keinerlei Signale gesetzt, dass er ernsthaft verhandeln will. Deshalb ist diese ganze Forderung nach Verhandlungen für mich immer komplett obsolet. Ein dritter Grund könnte sein, und das ist das Einzige, was bisher vermutlich belegt ist, was die Ukraine erreicht haben, nämlich, dass sie Gefangene machen. Russische Kriegsgefangene, die man dann später gegen ukrainische Kriegsgefangene eintauschen kann. Da sollen ungefähr 600 russische Soldaten bisher in die Hände der ukrainischen Invasionstruppen, nennen wir es so, gefallen sein. Das sagt das ukrainische Militär, das wird wahrscheinlich stimmen. Und ein weiterer Grund, den die Ukraine haben könnte, nach Kursk zu gehen, ist, dass man einen Fingerzeig gegenüber dem Westen setzen will. Das heißt, gebt uns Waffen, mit denen wir Russland in Russland treffen können und wir werden Erfolge erzielen. Das ist wahrscheinlich einer der Ziele, die bisher erreicht wurden. Denn das war das erste Mal, dass die Ukraine durch die tatsächliche reguläre Armee in Russland einmarschiert ist. Und bisher ist es Russland eben nicht gelungen, das zu verhindern oder zu stoppen. Russland bemüht sich im Moment, das Ganze einzuhegen. Das heißt, dass die jetzt nicht noch weiter sich ausbreiten. Aber der Fingerzeig in den Westen und die Steigerung der eigenen Moral in der Bevölkerung und in der Truppe, das ist bestimmt ein Ziel. Das sind Ziele, die bisher erreicht wurden.
Auch wenn es die russischen Truppen aus der eigenen Sicht bisher nicht geschafft haben, die ukrainischen, dieses Mal Angreifer, aus Russland zurückzudrängen, dann merkt man trotzdem die russische Reaktion.
Russland startete eine der bisher größten Angriffswellen auf die Ukraine. Wie konnte sich das Land gegen 200 fast gleichzeitig eintreffende Raketen und Drohnen wehren?
Unsere Kiew-Korrespondentin Daniela Brugger hat diese Luftangriffe in den letzten Tagen miterlebt. Daniela, wir haben jetzt schon länger nicht mehr miteinander gesprochen. Wie geht's dir? Wie hast du diese letzten anscheinend sehr schlimmen Tage in Kiew erlebt?
Ja, also die letzten, ich würde sagen, 2,5 Wochen waren allgemein sehr ereignisreich hier in der Ukraine. Also es hat ja alles angefangen mit der ukrainischen Offensive in Kursk. Und dann gab es auch schon vergangene Woche die Meldung von der US-Botschaft in Kiew etwa, dass mit größeren Angriffen gerechnet wird. Vor allem auch rund um den ukrainischen Unabhängigkeitstag am 24. August, also am Wochenende. Und ich glaube, die letzten Tage haben auch gut gezeigt, wie viel hier gleichzeitig passiert und dass es auf der einen Seite ein relativ normales Leben geben kann in einer Stadt wie Kiew und dass dann plötzlich wieder solche massiven Angriffe dafür sorgen, dass der Krieg sehr nahe kommt. Also zum Beispiel am Samstag, am Unabhängigkeitstag, war ich auch auf einem Musikfestival und konnte da auch mit einigen Leuten reden. Ich habe da zum Beispiel auch einen australischen Touristen getroffen, der auf diesem Rave-Festival war und Kiew ganz toll fand. Und dann am Sonntag kam eine Meldung, die natürlich für uns Journalisten, Korrespondenten hier in Kiew auch sehr schrecklich war, dass eben eine Gruppe von Journalisten von Reuters im Donbass in einem Hotel übernachtet haben, das dann eben in der Nacht getroffen wurde von einer russischen Rakete. Und ein Mitarbeiter von Reuters ist dabei ums Leben gekommen. Zwei andere Journalisten sind im Krankenhaus. Und dann am Montag ist eben dieser besagte Großangriff gestartet worden auf die gesamte Ukraine. Und ja, hier hat der Tag am Montag eben mit Luftalarm begonnen. Ich muss auch dazu sagen, ich habe den am Anfang nicht wirklich ernst genommen, weil wir daran auch schon so gewöhnt sind. Ich hatte einen Interviewtermin und habe mich deshalb mit einigen freiwilligen Helfern vor einem Hotel getroffen um 8 Uhr morgens. Und dann kam von denen schon recht bald die Nachricht, dass sie sich in der Parkgarage aufhalten, der auch als Luftschutzkeller fungiert in diesem Hotel. Und dann habe ich diese Stunden, diesen Vormittag eben mit dieser Gruppe an freiwilligen Helfern aus Südtirol in dem Fall verbracht, bis dieser Alarm wieder vorbei war.
Und das hat sich dann in den Tagen darauf seit Montag jetzt mehr oder weniger durchgehend fortgesetzt, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, es gab dann auch noch Dienstagmorgen und eben heute Morgen wieder Angriffe, Luftalarm und Explosionen. Das heißt, die Bewohner der Hauptstadt hier jetzt mal in dem Fall haben wieder sehr wenig Schlaf bekommen und man merkt das auch, wenn man in der Stadt unterwegs ist, dass die Leute müde sind, dass sie etwas neben sich stehen, aber dass das Leben trotzdem weitergeht, dass die Menschen zur Arbeit gehen. Und eine große Konsequenz natürlich aus diesen Angriffen am Montag ist, dass es Russland geschafft hat, wieder die Energieinfrastruktur des Landes zu beschädigen. Und deswegen hört man jetzt auch wieder überall in der Stadt das Geräusch der Stromgeneratoren. Vielleicht hört man das jetzt auch gerade bei mir noch im Hintergrund. Also wenn man rausgeht, man sieht wirklich überall Stromgeneratoren. Teilweise funktionieren die Ampeln nicht, aber gleichzeitig ist es so, dass auch klar ist, dass Russland ein Interesse daran hat, die Energieinfrastruktur nachhaltig zu beschädigen, um den Menschen, also der Zivilbevölkerung hier, wieder einen sehr harten Herbst und Winter zu bescheren. Und das ist teilweise anscheinend auch gelungen. Zumindest sind die Schäden groß, die am Montag erzielt wurden. Wir wissen aber auch nicht genau, was getroffen wurde.
Jetzt ist es bei diesen vielen Luftangriffen immer schwer zu sagen, was der konkrete Auslöser gerade dafür ist, weil Russland die Ukraine natürlich immer unter Druck setzen, man könnte auch sagen, terrorisieren will. Aber wenn jetzt diese Angriffswelle kommt, so kurz nachdem die Ukraine in Kursk einmarschiert ist, denken sich dann die Menschen der Ukraine, hätten wir das lieber nicht gemacht oder stehen die voll und ganz hinter diesen Angriffen innerhalb von Russland?
Da stehen die Menschen dahinter, das erlebe ich so. Also ich habe über die Offensive in Kursk mit mehreren Bewohnern, Bewohnerinnen gesprochen und man hat vor allem am Anfang gemerkt, dass es eine Art Optimismus gab, auch eine gewisse Schadenfreude, würde ich sagen, dass man sich hier wirklich auch gestärkt darin gefühlt hat, dass die ukrainische Armee eben in der Lage ist, zurückzuschlagen. Also das war schon auch sehr wichtig für die Stimmung, die vorher eher, ich würde sagen, depressiv war fast schon bei den Menschen, vor allem nach diesen zwei sehr, sehr langen Jahren aufgrund der Mobilisierung, die natürlich auch die Männer hier ganz besonders betrifft. Und das heißt, da hat man sich natürlich auch sehr gewünscht, dass die Ukraine wieder einen militärischen Erfolg erzielt. Und dass dieser überraschend gekommen ist, zeigt ja auch, dass eben die Informationen nicht nach draußen gedrungen sind. Am Anfang war man hier sehr vorsichtig und hat diese Lage eben vorsichtig bewertet, weil man nicht wusste, ob die Ukraine überhaupt in der Lage ist, so weit vorzurücken in Russland. Und jetzt gerade ist das immer noch, glaube ich, sehr wichtig für die Moral im Land, in der Zivilbevölkerung, aber auch in der Armee.
Aber auf der anderen Seite, wenn man jetzt hört, im Donbass, wo so hart gekämpft wird, konnte man die Lage nicht unbedingt entspannen durch diese Ableckungstaktik. Überwiegt dann eher die Freude über den Erfolg in Kursk oder die Angst vor einem russischen Durchbruch im Donbass?
Die Antwort darauf, wie die Stimmung ist, hängt immer davon ab, wen man fragt hier im Land. Also die Lage ist ja auch sehr unterschiedlich. Es gibt Gebiete, es gibt Orte, Städte, die sehr nahe an der Front sind und natürlich ganz anderen Kampfhandlungen ausgesetzt sind als jetzt etwa Kiew. Kiew ist eine Stadt mit mehr als 3 Millionen Einwohnern. Es gibt auch hier Angriffe, wie man in den vergangenen Tagen gesehen hat. Aber es gibt auch Stadtteile in Kiew, wo man von diesen Angriffen nicht so viel mitbekommt. Also zum Beispiel hier im Zentrum hört man zwar die Explosionen, aber man ist den Angriffen weniger ausgesetzt als jetzt zum Beispiel in den Außenbezirken. Und dann insgesamt ist die Gemengelage natürlich sehr viel komplizierter, weil die Ukraine hat viele Menschen, viele Soldaten, viele Zivilisten verloren in den vergangenen 2,5 Jahren. Gleichzeitig ist die Unterstützung vom Westen immer noch so groß, dass die Menschen hier auch diese Zuversicht aufrechterhalten können. Und alleine, wie die vergangenen Tage zum Beispiel in Kiew gezeigt haben, als es wieder diese Luftangriffe gab, dank dieser westlichen Waffenlieferungen gibt es hier eben auch diese Flugabwehr, die dafür sorgt, dass die Hauptstadt verschont geblieben ist von größeren Einschlägen. Das heißt, wenn sich die Unterstützungslage im Westen ändert, wenn sich die Rhetorik ändert, dann hat das einen sehr großen Einfluss darauf, auf die Stimmung hier im Land. Aber insgesamt sind die meisten Menschen laut Umfragen von Umfrageinstituten immer noch nicht dazu bereit, die Gebiete, die Russland besetzt, derzeit aufzugeben. Und man wünscht sich einen nachhaltigen Frieden, einen Frieden, der wirklich Substanz hat, Verhandlungen, die Substanz haben und die eben nicht bedeuten, dass Russland vielleicht in 5 Jahren oder in 10 Jahren wieder angreift.
Ich komme immer ein bisschen blöd vor, wenn ich frage, wie es den Menschen in der Ukraine mit der aktuellen Situation geht, weil sie ja jetzt schon so lange so angespannt ist, aber jetzt spitzt sich eben alles mal wieder noch weiter zu. Daniela Brugger, bitte pass auf dich auf und vielen Dank für die Eindrücke aus Kiew.
Vielen Dank und liebe Grüße nach Wien.
Florian Niederndorfer, nochmal zu dir. Was ich mich schon bis jetzt noch sehr stark frage, ist, wie soll denn das weitergehen mit diesem Angriff in Russland, in Kursk? Ich nehme an, dass die ukrainischen Truppen nicht bis nach Moskau vordringen können. Also wo soll das jetzt eigentlich konkret hinführen noch?
Ja, das wird sich wahrscheinlich nicht ausgehen, obwohl wir letztes Jahr ja den marodierenden Marsch von Prigozhin und seinen Söldnern gesehen haben, der fast bis Moskau gekommen ist. Nicht ganz, aber zumindest relativ nahe, ohne aufgehalten zu werden. Was genau die Ukraine bezweckt mit der Kursker Invasion, man weiß es einfach nicht. Dass sie sich davon erwarten, den Krieg zu entscheiden, glaube ich auch nicht. Weil die Ukraine war immer dann, wie wir gesehen haben, in den letzten 2,5 Jahren gut und konnte ihre Ziele erreichen, wenn sie beweglich war. Das heißt, wenn sie selber in den Angriffsmodus schalten konnte, wir denken an die Rückeroberung Kharkivs Ende 2022 oder ganz zu Beginn, als sie den Flughafen in Hostomel erfolgreich verteidigt haben bei Kiew. Wäre das anders gelaufen, würden wir heute vielleicht anders sprechen über den Ukraine-Krieg. Das heißt, die Ukraine musste unbedingt wieder ins Tun kommen, einfach ausgedrückt, das Momentum wieder auf ihre Seite bringen. Und dazu war natürlich im Donbass nicht die Möglichkeit, weil sie dort in einem furchtbaren Abnutzungskrieg stecken seit vielen Monaten Und die Operation in Kursk hat die schwächste Stelle der russischen Grenzbefestigung offenbar getroffen. Das war eine Meisterleistung der ukrainischen Armee und des Armeegeheimdienstes. Und dort war einfach die Möglichkeit, wieder ins Handeln zu kommen und das Heft des Handelns wieder in die eigene Hand zu bekommen.
Thema westliche Unterstützung und Aufzeigen für den Westen, dass eben doch was möglich ist aus ukrainischer Sicht, wenn es die Unterstützungslieferungen gibt. Es hat jetzt ein NATO-Treffen gegeben, wo über dieses Thema Unterstützung gesprochen wurde, wo Zusagen gemacht wurden, aber jetzt nichts ganz Konkretes. Hast du das Gefühl, dass dieses Aufzeigen gefruchtet hat von Seiten der Ukraine?
Ich habe das Gefühl, dass die USA ohnehin seit einigen Wochen wieder viel aktiver sind, was Waffenlieferungen betrifft. Natürlich muss die Ukraine sich genau überlegen, wie geht die US-Präsidentschaftswahl aus. Manche Beobachterinnen und Beobachter spekulieren auch, dass die Ukraine da einen möglichen Sieg Trumps im Kopf gehabt hat, der ja als selbsternannter Dealmaker dann irgendwelche Verhandlungen, wie sinnlos oder sinnvoll sie auch immer sein werden, lostreten will. Vielleicht war da auch das jetzt eine Motivation, genau jetzt das zu machen. Mhm. Bisher hat es aber keine Anzeichen gegeben eines fundamentalen Sinneswandels. Zum Beispiel die USA erlauben der Ukraine weiterhin nicht, ihre weitreichenden Raketen weit nach Russland hineinzuschießen, wie es die Ukraine sich ja seit Monaten, fast schon Jahren wünscht. Gerade die Region um Kursk und auch die Region bei Belgorod sind ja berüchtigte Aufmarschgebiete der Russen. Dort gibt es ganz viele Waffenlager, Öldepots, Treibstofflager, Straßen, Eisenbahnverbindungen. Mhm. Würde die Ukraine das grüne Licht bekommen, diese Einrichtungen mit den Waffen anzugreifen, die sie zum Teil schon hat, die sie aber nicht weit genug schießen darf, dann wäre das wahrscheinlich ein tatsächlicher Fortschritt für die Ukraine. Ob dieser Vorstoß in Kursk jetzt das bewirkt, dass die USA zum Beispiel ihre Attackhams-Raketen einsetzen lässt auf russische Ziele, die weit im Inneren liegen, ist bisher schwer abzuschätzen. Dazu ist die Operation auch noch zu jung. Es kann leicht sein, dass die Ukraine jetzt einige Wochen bis Monate sich dort festhält. Ich glaube aber nicht, dass sie jetzt dort ganz viele Monate oder sogar mehrere Jahre russisches Gebiet wird besetzen können. Das wird sich wahrscheinlich ganz einfach nicht ausgehen.
Florian, du hast schon beschrieben, dass die Strategie, die Taktik, die die Ukraine da im Hintergrund hat, sehr vielschichtig ist. Es geht um den Westen, es geht um Faustpfand für mögliche Verhandlungen, aber ich habe doch das Gefühl, so ganz im Kern ist das Wichtigste für beide Seiten noch immer die Front im Donbass, wo jetzt seit Monaten gekämpft wird und wo ein russischer Durchbruch auch vermutlich noch ganz große und schlimme Folgen hätte für die Ukraine. Jetzt haben wir gehört, dieser Plan, dass man innerhalb von Russland kämpft und deswegen russische Truppen aus der Ukraine rausgehen und eben zurück nach Russland gehen, in der Form nicht funktioniert hat. Aber gleichzeitig musste ja die Ukraine eigene Truppen abstellen, um in Russland zu kämpfen, von denen sie schon lange genug Probleme hat, weitere Menschen zu mobilisieren für die Armee. Wie groß siehst du denn die Gefahr, dass diese Kursk-Strategie nach hinten losgeht und eben es zum russischen Durchbruch kommt durch diese Entwicklungen und die Ukraine dann erst noch weniger entgegensetzen kann durch diese Umverteilung?
Ja, das ist natürlich das Dilemma. Wenn wir uns anschauen, es sind bisher nicht wahnsinnig viele ukrainische Soldaten auf russischem Gebiet in der Aktion. Man spricht von wahrscheinlich um die 15.000, die dort die Kursker Grenze überschritten haben und dort jetzt versuchen, quasi ein Besatzungsgebiet zu errichten und Städte und Ortschaften unter ihre Kontrolle zu bringen. Tatsächlich ist die Situation im Donbass, vor allem in der Oblast Donetsk bei Pokrovsk, das ist ein wichtiger Logistikknoten, über den die Ukraine ihre Soldaten an der Front versorgt, ziemlich prekär. Russland nimmt Tag für Tag kleine Ortschaften, die meistens komplett zerbombt sind, ein und reklamiert sie für sich und rückt immer näher an Pokrovsk heran. Und es gibt Beobachter, die halten einen möglichen Fall Pokrovsk für absolut fatal für die Ukraine, weil wir uns da schon an der dritten Verteidigungslinie der Ukraine befinden. Und die erste war sehr gut ausgebaut. Die haben wir zum Beispiel bei Avdiivka gesehen. Das ist näher dran an Donetsk. Da wird seit 10 Jahren ausgebaut und gebunkert und bewährt, diese Linie. Die zweite war immer noch stark. Und die dritte ist dann eigentlich schon die letzte Barriere, die Russland vor einem Durchmarsch möglicherweise bis zum Fluss Dnepr abhalten kann.
Was dann nicht mehr weit von Kiew ist.
Das wäre dann nicht mehr weit von Kiew und dann wäre eben die Ukraine tatsächlich ein geteiltes Land, wenn es so ist, wie jetzt das Worst-Case-Szenario aussieht. Bisher ist es eben nicht so eingetreten, dass Russland Großtruppen aus der Region Pokrovsk abziehen muss. Andererseits hat die Ukraine jetzt aber bisher auch nicht wahnsinnig viele aus dem Donbass abziehen müssen dafür. Das sind zwar gut trainierte, zum Teil Spezialeinheiten, aber noch kann die Ukraine schon dagegenhalten. Nur wenn es jetzt über viele Wochen und Monate geht, dann wird irgendwann wahrscheinlich die Mannstärke ganz einfach ausgehen und auch die Reserven. Und am Ende gewinnt der den Krieg, der die größeren Reserven hat.
Du wirst die Lage weiter beobachten, du und deine KollegInnen in der Standard-Außenpolitik. Florian Niederndorfer, vielen Dank für die Analyse heute.
Sehr gern, Tobias.
Geht es jetzt gleich noch weiter mit allen weiteren Meldungen zum heutigen Tag. Wir sprechen vor allem über einen Fall, den das deutsche RTL aufgedeckt hat, bei dem es strafbare Aussagen über den Holocaust und Srebrenica im Umfeld der AfD und der Identitären in Wien gegeben haben soll. Liebe ZuhörerInnen, wenn Sie den Standard unterstützen möchten, dann abonnieren Sie uns. Mehr Infos dazu auf abo.derstandard.at. Wir sind gleich zurück. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, der deutsche Fernsehsender RTL hat in einer Doku enge Verbindungen zwischen der deutschen Rechtspartei AfD und den Identitären aufgedeckt, die auch in Österreich aktiv sind. Konkret geht es um eine Feier der Identitären in Wien, bei der laut RTL AfD-Mitglieder anwesend waren und auch Rechte aus vielen anderen Ländern. Dabei wären mehrere Aussagen gefallen, unter anderem hätte eine AfD-Politikerin sowohl den Holocaust, also den Nazimord an Millionen von Juden, sowie den Srebrenica-Völkermord an tausenden Muslimen als Zitat geil, Zitat Ende bezeichnet. Kurz vor Veröffentlichung der Dokumentation ist die betreffende AfD-Politikerin zufällig aus der Partei ausgetreten. Die meisten österreichischen Parteien haben die Aussagen in Wien scharf verurteilt. Die FPÖ arbeitet eng mit der AfD in Deutschland zusammen und auch von den Identitären wollte sich Herbert Kickl bisher nicht abgrenzen. Laut Innenministerium laufen in dem Fall der besagten Aussagen aktuell Ermittlungen wegen des Verdachts gerichtlich strafbarer Handlungen. Zweitens, die Terrorwarnung im Vorfeld der Taylor Swift-Konzerte in Wien kam von der CIA. Das steht in einem aktuellen Bericht der US-Zeitung New York Times. In dem Text wird ein ranghoher CIA-Mitarbeiter zitiert, dass mit Hilfe der Infos des US-amerikanischen Auslandsgeheimdienstes schließlich die österreichischen Behörden den Anschlag verhindern konnten. Da ist die Rede von Zehntausenden Toten, die gedroht hätten. Bereits im Vorfeld haben Sicherheitsexperten gesagt, dass die amerikanischen Behörden auch hier in Österreich Kommunikation so eng überwachen würden, dass sie an diese Infos gekommen sind und sie dann an Österreich weitergegeben haben. Die österreichischen Behörden haben bisher weder bestätigt noch dementiert, dass der Hinweis konkret von der CIA kam. Die Anwältin des Hauptverdächtigen hat zuletzt ein Gutachten angekündigt, wonach der 19-Jährige gar nicht wirklich imstande gewesen wäre, eine Bombe zu bauen. Zu den Hintergründen wird aktuell weiter ermittelt. Und drittens, der in Frankreich inhaftierte Telegram-Gründer Pavel Durov ist wieder auf freiem Fuß, allerdings nur unter Auflagen. Er darf das Land nicht verlassen und muss sich regelmäßig bei den Behörden melden. Dazu kommt eine Kaution in Höhe von 5 Millionen Euro. Gegen Durov und seinen Bruder wird jetzt offiziell ermittelt, weil auf dessen Messenger-Dienst Telegram nicht genug gegen strafbare Handlungen unternommen werden würde, etwa gegen Drogenhandel oder die Verbreitung von Bildern von Kindesmissbrauch. Laut der französischen Staatsanwaltschaft würden schon ausreichend Anhaltspunkte dafür vorliegen. Es wird weiter ermittelt und es gilt die Unschuldsvermutung. Mehr dazu und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen können Sie auf der Standard.at online nachlesen. Wenn Sie noch nicht genug von Standard-Podcasts haben, dann hören Sie in unseren Podcast Besser Leben zum Thema, wie man besser vegetarisch und vegan kochen kann und in den Podcast Serienreif über die historische Serie Those About to Die. Fragen und Anregungen schicken Sie gerne an podcast@derstandard.at. In diesem Podcast haben Sie Audiozitate gehört von den Sendern CNN und vom ORF aus der ZIP1. An dieser Folge von Thema des Tages haben meine KollegInnen Scholt Wilhelm und Margit Ehrenhöfer mitgearbeitet und mein Name ist Tobias Holub. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.